Trost, tröste dich, die Stunden eilen. Und was all dich drücken mag, auch das Schlimmste kann nicht weilen, und es kommt ein anderer Tag. In dem ewigen Kommen, Gehen, wie der Schmerz, liegt auch das Glück, und auch heitere Bilder finden ihren Weg zu dir zurück. Harre, hoffe, nicht vergebens zählest du der Stunden Schlag. Wechsel ist das Los des Lebens, und es kommt ein anderer Tag. Mit diesem Gedicht von Theodor von Danne begrüße ich Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Wir haben heute Montag, den 13. April 2015, und wir haben ein Thema gewählt, das Hoffnung und Zuversicht geben soll, gerade in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Umbrüchen, wenn das Leben brüchig wird. Dr. Guido Strunk wird uns erklären einige Folgerungen aus der Chaostheorie für den Umgang mit Veränderungen in einer komplexen Welt. Und er hat für seinen Titel auch einen hoffnungsvollen Vers gewählt von Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Kurz ein paar Gedanken, um Sie auf das Thema einzustimmen, weil es bei diesem Thema gar nicht so leicht war, wie fasst man auch die Komplexität des Themas in einen einfachen Titel. Für unser Leben, für unseren Alltag wünschen wir uns Sicherheit, Gewissheit, Planbarkeit, Vorhersehbarkeit und Vorhersagbarkeit. Aber immer wieder machen wir die Erfahrung des Gegenteils, dass das Leben unsicher und ungewiss ist. Unsere Pläne werden nur allzu häufig durchkreuzt von unvorhergesehenen Ereignissen. Und diese Ungewissheit erleben wir dann meist schmerzhaft als Krise, als Unglück, als Krankheit oder als Katastrophe. In Ö1 habe ich vor einiger Zeit gehört, was ein japanischer Meister schon vor etwa 700 Jahren zu dieser Erfahrung der Ungewissheit geschrieben hat. In seinen Betrachtungen aus der Stille schreibt Yoshida Kenko: Obwohl man heute vorhat, etwas Bestimmtes zu tun, ereignet sich plötzlich etwas anderes, unvorhergesehen Wichtiges, und man muss den ganzen Tag allein damit verbringen. Oder Gäste, die man erwartet, sind verhindert zu kommen und es betreten unerwartet ganz andere das Haus. Nicht, was wir hofften, geschieht, und nur das, was wir gar nicht beabsichtigt hatten, gelingt. Heikle Angelegenheiten, die schon viel Kummer bereitet haben, werden oft mit einmal erfolgreich zu Ende gebracht, während andere, von denen wir glaubten, wir könnten sie spielen schaffen, uns lange beschweren. Die Tage verlaufen meist anders, als wir es erwartet. Und so ist es mit dem ganzen Jahr, ja, mit dem ganzen Leben. Rechnet man aber aus diesem Grund gleich von vornherein mit dem Gegenteil, so zeigt sich, dass auch das nicht weiterführt. Und so ist es ungeheuer schwer, sich im Voraus von den Ereignissen eine Vorstellung zu machen. Nur die Überzeugung von der Ungewissheit wird in der Wirklichkeit nie enttäuscht werden. Die Erfahrung von Ungewissheit gehört also zum Menschsein, sonst hätte das dieser japanische Meister nicht vor 700 Jahren schon schreiben können, als ein Mensch, der nicht in der heutigen Moderne lebt. Und weil es zum Menschsein gehört, müssen wir den Umgang mit Ungewissheit, mit Wechsel als Los des Lebens, wie es Fontane nennt, lernen. Sonst erstarren wir, sonst werden wir anfällig für Ideologien und für fundamentalistisches Beharren. Eugen Drewermann hat in seinem letzten Vortrag hier bei der Interpretation des Märchens vom Fundevogel darauf hingewiesen, dass es wesenhaft zu den Gedanken des Todes gehört, das Leben für etwas Feststehendes und etwas Unwandelbares zu halten und dem Leben eine wirkliche Veränderung oder Verwandlung nicht zuzutrauen. Das sind Gedanken des Todes, sagt er. Leben heißt für Eugen Drewermann, sich aufmachen und weitergehen, immer weiter zu neuen Gestaltungen und Reifungsverwandlungen. Leben, das ist der ständige Aufbruch, die unaufhörliche Änderung, das Annehmen immer neuer Formen, so Drewermann. Genau um diese Dynamik des ständigen Aufbruchs und des Annehmens von immer neuen Formen geht es der modernen Chaosforschung. Dr. Guido Strunk wird uns mit seinem Vortrag einen kleinen Einblick in diese neuen Erkenntnisse, die es ja erst seit 30 oder vielleicht 40 Jahren gibt, geben. Erkenntnisse, die vielem diametral entgegengesetzt sind von dem, was wir in der Schule gelernt haben, sofern wir es überhaupt gelernt haben. Erkenntnisse, die aber auch Zuversicht geben, weil sie zeigen, dass wir mit Ungewissheit und Veränderung viel besser umgehen können, als wir eigentlich meinen. Guido Strunk ist 1968 geboren. Er hat zwei Doktorate, weil er auch zwei ganz unterschiedliche Studien gemacht hat. Psychologie, er ist Diplompsychologe, und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er forscht und lehrt an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland und in Österreich, unter anderem an der Technischen Universität Dortmund, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Kinderuniversität Wien. Da muss man also Dinge, komplizierte Dinge, auch gut erklären können. In seinen Publikationen und Vorträgen geht es um Personalforschung, um Management, um Umgang mit komplexen Systemen sowie um Psychotherapie und Beratung. 2005 gründete Guido Strunk in Wien das Forschungsinstitut Complexity Research für systemische Forschung und Beratung. Und vor 2 Jahren hat er sich an der TU Dortmund habilitiert. Vor einem Jahr erschien von ihm gemeinsam mit Professor Schiebeck dieses Buch Therapeutisches Chaos, eine Einführung in die Welt der Chaostheorie und der Komplexitätswissenschaften. Lieber Guido, ich freue mich und ich danke dir, dass du diesen Termin schon lange für uns reserviert hast, dass du diese lange Anfahrt von Wien nach Feldkirch auf dich genommen hast und heute Abend hier bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend darf ich Ihnen wünschen. Lieber Franz, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Auf den warte ich auch gerade. Anfang des Vortrags, leicht nervös. Finde ich die richtigen Worte? Sage ich etwas, was Sie verstehen, mit dem Sie was anfangen können? Und ich hoffe auf den Anfang und den Zauber dieses Anfangs. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Hermann Hesse, das er im Glasperlenspiel veröffentlicht hat. Glasperlenspiel, ich weiß nicht, inwieweit Sie das kennen. Im Glasperlenspiel gibt es den Glasperlenspielmeister Josef Knecht. Und das Glasperlenspiel selbst ist ein wunderbares Formenspiel aus Mathematik und Musik. Und das beschreibt die Welt. Und der Glasperlenspielmeister beschreibt die Welt in diesem Glasperlenspiel. Und Sie merken schon, das ist irgendwie ein bisschen was wie Elfenbeinturm. Die Welt beschreiben in Mathematik, in Musik, das ist schön, das ist ewig, das leuchtet, das kann was, das glänzt, aber gleichzeitig ist das weit weg vom Leben. Und der Josef Knecht, der denkt sich, das kann es nicht sein. Irgendwie möchte er nochmal so richtig was erleben, so richtig Leben haben. Und dann stürzt er sich ins Leben und wirft seinen Job hin und sagt, er wird jetzt Hauslehrer. Und es geht schief für ihn. Und in seinen hinterlassenen Schriften finden sich ein paar Gedichte. Und eins der Gedichte ist das Stufengedicht. Und das werde ich jetzt erst einmal Ihnen vorlesen. Hermann Hesse, Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zum Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Hesse beschreibt den Lebensweg als etwas, was permanent im Fluss ist, was sich immer wieder verändert. Da kommt immer wieder ein neuer Ruf an uns. Und dann müssen wir uns dort, wo wir uns eingelebt haben, wo wir uns traulich eingerichtet haben, dort, wo wir das Gefühl haben, hoch, das passt alles so gut, so kann es bleiben. Und so kann es dann eben nicht bleiben, weil da dieser Ruf kommt. Da muss sich was verändern. Und dann kommt eine neue Lebensstufe, dann kommt eine Veränderung. So beschreibt Hesse das und er beschreibt es damit als einen Fluss, als einen Strom, der beständig in Bewegung ist, der nicht stillsteht. Und so ähnlich wie er das beschreibt, so beschreibt die moderne Chaosforschung ihr Weltbild. Das, was wir von der Welt wissen können, wird in der Chaosforschung recht ähnlich beschrieben, wie das, wie es Hesse macht. Wenn ich jetzt mal überlege, da sehe ich da drei Schritte, in denen er das darstellt. Da ist zum einen, wir sind traulich, heimisch eingerichtet. Das kann man gut mit so einer Schale versinnbildlichen. Da ist eine Schale und in dieser Schale ist eine Kugel. Und diese Kugel hat sich da wunderbar eingerichtet. Die ist geborgen von der Schale. Und die kann da auch nicht raus. Da fühlt sie sich ganz wohl. Ein Muster, was stabil ist und was da ist. Aber alles ist beständig im Fluss und es verändert sich. Und dafür habe ich hier eine Uhr mitgebracht, die man vielleicht auch mal... Hört man die ticken? Zeit, die vergeht, die beständig eine Veränderung anregt. Und dann löst sich diese Schale mit der Zeit auf. Da kommt was Neues und das führt dazu, dass die Schale immer breiter wird und weiter und zu so einer flachen Scheibe wird. Und auf dieser flachen Scheibe ist die Kugel, ist unser Leben sehr unsicher und fühlt sich nicht gerade wohl, weil wer weiß, wo es hinrollt und ob es da bleiben kann. Aber dann kommt etwas, von dem Hesse sagt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dann bildet sich erneut eine Schale aus und diese Schale nimmt die Kugel wieder auf und hält sie geborgen fest. Das ist ungefähr der ganze Vortrag. In drei Schritten zum Verständnis der Chaosforschung. Nummer eins, Zeit spielt eine Rolle. Nummer zwei, Systeme, Menschen tendieren dazu, sich eine Ordnung zu bilden und diese Ordnung stabil zu halten. Aber beständig ist das Leben im Fluss, beständig verändert sich was im Leben und zwischendurch wird die Sicherheit zu einer flachen Glasplatte, bevor sich wieder eine Ordnung ausbildet. In diesen drei Schritten möchte ich meinen Vortrag gliedern und habe noch ein paar mehr Dinge mitgebracht. Aber wir fangen einfach mal bei Schritt 1 an, der Zeit. Hesse beschreibt eine beständige Veränderung und damit Dynamik. Etwas, was nicht stehen bleibt, sondern sich verändert. Und das lässt sich ganz gut durch eine Uhr verdeutlichen. Und diese Uhr hier aus dem Nachlass meines Vaters, Uhrmacher, zeigt eigentlich gar nicht die Zeit. Das Ding ist reine Mechanik. Und in der Mechanik, der Physik der Mechanik, gibt es keine Zeit. Klar, das Ding hat Zeiger und die zeigen irgendwas an und die drehen sich und die bewegen sich. Aber eigentlich ist da kein Werden und kein Vergehen. Das, was wir als Zeit erleben, nämlich, dass im Frühling neu etwas wächst, dass im Herbst etwas verblüht, das kann die Uhr gar nicht zeigen. Die ist völlig stumpf. Immer die gleiche Zeigerbewegung. Mein Vater, der Uhrmacher, hat mal gesagt, eine Uhr, die nicht geht, zeigt wenigstens zweimal am Tag die richtige Zeit an. Weiß bloß nicht wann. Das Bild, was wir hier haben, ist eigentlich ein Bild der modernen Naturwissenschaften, wie sie vielleicht mit Galilei oder Newton begonnen haben. Und ich möchte Sie ein bisschen in diese Zeit entführen. Oder vielleicht noch weiter zurück. Die alten Griechen, die haben sich gestritten und überlegt, was von der Welt kann denn verstanden werden. Und dann haben sie sich darauf geeinigt und haben gesagt, alles von der Welt kann verstanden werden. Die Welt kann verstanden werden. Das haben die nicht etwa bewiesen, sondern das haben die festgelegt. Ne? Wäre ja auch blöd, wenn wir bestimmte Dinge von der Welt nicht verstehen könnten. Also haben sie sich gedacht, ich glaube, die Welt ist nicht blöd. Die Welt ist vernünftig. Und wenn die Welt vernünftig ist, dann kann sie auch verstanden werden. Und wie haben sich die Griechen gedacht, könne die Welt verstanden werden? Mit der Hilfe von Mathematik. Also mit Mathematik die Welt abbilden. Das war so die Idee. Und dann kam Galilei mit seinen Experimenten, mit dem Versuch, Bewegungen in der Natur zu beschreiben mit Hilfe von Naturgesetzen. Und Newton hat das aufgegriffen. Und Newton fasst das zusammen in seiner Principia Mathematica, 1687 veröffentlicht, und sagt, die Natur erfreut sich der Einfachheit. Natürlich nur, wenn man sie verstanden hat. Aber wenn man sie erst einmal verstanden hat, dann ist sie einfach. Und was meint er damit? Dass eine Welt, wenn wir sie verstanden haben, berechenbar ist. Wenn wir, so wie es die Griechen schon gedacht haben, die Welt in Gleichungen gießen können, dann haben wir eine Gleichung und mit Hilfe der Gleichung können wir das, was in der Welt passiert, vorhersagen, vorausberechnen. Das ist so die Idee. Wenn ich die Gleichung einmal habe, dann ist vorhersagbar möglich, Vorhersagbarkeit möglich. Und für Newton ging das. Albert Einstein hat noch gesagt zu einer Frau eines Freundes, der Freund war verstorben und er schreibt ihr in einem Kondolenzschreiben, du, alles nicht so schlimm, für uns Physiker existiert keine Zeit. Und jetzt denken Sie vielleicht wieder, existiert keine Zeit. So ein bisschen was an Physik haben Sie ja gehabt, irgendwie mal in der Schule und da sind ja Bewegungsgesetze, ne? Das ist ja Bewegung, die in der Zeit passiert. Diese Uhr bewegt sich ja in der Zeit. Da sind in den Gleichungen, ist doch überall Zeit drin. Was meint Einstein dann, wenn er sagt, da gibt es keine Zeit für uns Physiker? Er meint, dass in der Physik die Zeit umkehrbar ist. In allen Gleichungen steckt die Zeit drin, aber wenn ich das umgekehrt mache, dann wird alles, was passiert, wieder rückgängig gemacht. Heute Morgen habe ich mich ins Auto gesetzt und bin von Wien hierher gefahren. Und morgen drehe ich das Lenkrad um und fahre wieder zurück. Die Sache ist umkehrbar. Nach den gleichen physikalischen Gesetzen kann die Zeit einmal in die eine Richtung laufen und dann wieder in die andere. Die Zeit in der klassischen Physik bei Newton ist stinklangweilig. Sie hält eigentlich keinerlei Überraschung bereit. Ein französischer Mathematiker, Pierre-Simon Marquis de Laplace, hat das mal so zusammengefasst. Laplace beschreibt einen Dämon. Ein Wesen, was so intelligent ist, dass es jedes Atom mit Vornamen kennt. Also stellen Sie sich vor, da gibt es irgendein Wesen, das kennt jedes Atom mit Vornamen und dieses Wesen kennt jedes Naturgesetz der Welt. Dann kann dieses Wesen, dieser Dämon, aus der Kenntnis der Atome und der Naturgesetze die Zukunft vorausberechnen. Klar? Wenn alles in der Welt nach Naturgesetzen funktioniert, dann ist doch alles in der Welt schon vorausbestimmt, dann ist doch alles schon gegeben. Dann war doch im Urknall schon festgelegt, dass ich heute Abend hier stehe und dass ich das erzähle, was ich erzähle. Und was der Franz erzählt, das war auch vorher schon klar. Weil alles in der Welt nach Naturgesetzen abläuft. Der Laplace'sche Dämon, 1814 publiziert, vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren hat er geschrieben, wenn es eine Intelligenz gäbe, die jedes Atom kennt und jedes Naturgesetz kennt, könnte diese Intelligenz alles in der Welt vorhersagen. Irgendwelche Einsprüche? Ist doch langweilig, oder? Also er sagt nicht, der Laplace, der sagt nicht, dass wir das können. Der sagt schon, die Menschen sind zu blöde. Das kriegen die nicht hin. Wir können nicht jedes Atom mit Vornamen kennen. Wir können auch nicht jedes Naturgesetz kennen. Aber prinzipiell müsste es möglich sein, die Welt vollständig vorherzusagen. Prinzipiell müsste das gehen. So, und jetzt Sie. Irgendein Einwand? Genau, fiel keinem was ein. Viele, viele, viele Jahre nicht. Über 250 Jahre keine Idee, wie man dagegen ankommen kann. Die Welt der klassischen Mechanik ist schon da. Die Zukunft in der klassischen Mechanik ist schon vorausbestimmt. Und damit gibt es keine Überraschung. Damit gibt es kein Werden, kein Vergehen, nichts, was neu ist. Alles ist schon vorhanden. Und das findet seinen Ausdruck eben in so einer Uhr. Die läuft immer im Kreis und im Kreis und im Kreis und im Kreis. Und wir glauben, damit zeigt sie die Uhrzeit an. Ein ganz anderes Bild von der Zeit vermittelt eine Kerze, wenn sie runterbrennt. Da vergeht etwas, da passiert etwas, da verändert sich etwas. Und eine Zeit lang hat man mit Kerzen auch die Zeit gemessen. Da hat man hier so Kugeln reingedrückt und vorher ausgemessen, und die nächste Kugel. Und dann hat man gewusst, die nächste Kugel, und dann brennt das runter und die Kugel fällt runter und fällt unten auf eine Schale und dann macht es Boing und dann weiß man, schon wieder ist eine Stunde um. Aber die Uhr kann man dann hinterher, wenn sie niedergebrannt ist, wegwerfen. Da hat sich wirklich etwas verändert. Der erste, der versucht hat, sowas zu beschreiben, war ein Österreicher, das war Ludwig Boltzmann. Und der hat versucht, Veränderungen in der Welt mathematisch mit physikalischen Größen abzubilden. Und er hatte gedacht, das ist ihm gelungen. Folgende Idee dazu: Alles in der Welt geht irgendwann kaputt. Das war etwas, was die Physik schon sehr früh gemerkt hat. Alles zerbröselt. Und wenn ich diese Glasplatte jetzt hier fallen lasse, dann zerspringt die in 1000 Stücke. Und der Ludwig Boltzmann hat gesagt, das scheint irgendwie Naturgesetz zu sein, dass Glasplatten irgendwann kaputt gehen. Und so zerbröselt irgendwie alles in der Welt. Also hat die Welt doch eine Zeit. Sie hat doch etwas, was sich nicht umkehren lässt. Also er war der Meinung, in der Welt gibt es etwas, was nicht umkehrbar ist. wie zum Beispiel eine Glasplatte, die zerspringt. Und dann kam ein anderer, ein Mathematiker, Henri Poincaré, und der hat gesagt, nee, das ist Quatsch. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir machen die Glasplatte erst kaputt und dann schieben wir das alles zusammen, schütteln und plöpp ist wieder eine Glasplatte da. Hat das schon mal jemand gesehen? Ne? Herr Boltzmann hat auch gemeint, das ist doch noch nie vorgekommen. Und Herr Poincaré hat gesagt, ist ja egal, ob das schon vorgekommen ist, das war doch vorher auch eine Glasplatte. Stimmt doch, ne? Wenn es vorher eine Glasplatte war, dann ist es wahrscheinlich, dass man aus diesen Splittern eine Glasplatte machen kann. Und wenn das wahrscheinlich ist, dass man das machen kann, dann könnte das auch wahrscheinlich sein, dass es wieder eine Glasplatte wird. Weil es war ja schon mal eine. Also, dass irgendwelche Dinge passieren, die nicht sein können, ist natürlich Quatsch. Aber das Ding war eine Glasplatte. Also, zusammenschieben, kehren, schütteln und warten und das könnte wieder eine werden. Das klingt für uns ein bisschen komisch, gebe ich zu. Aber mathematisch in den Gleichungen ist das nicht von der Hand zu weisen. Boltzmann war ganz enorm mitgenommen. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat Selbstmord begangen und ich weiß nicht, ob deswegen. Aber es ist ihm nicht gelungen zu erklären, warum es in der Welt, in der physikalischen Welt, einen Zeitpfeil gibt. Warum Zeit vergeht. Warum sich wirklich etwas verändert in der Welt. Boltzmann hat das nicht hinbekommen. Tatsächlich war es Poincaré selbst, der dort erste Möglichkeiten gezeigt hat für Veränderung dieser Perspektive. Wir haben auf der einen Seite etwas, was wir erleben, was Veränderung bedeutet im Sinne von zergehen, vergehen, zerbröseln, da geht was kaputt. Und auf der anderen Seite kennen wir was in der Welt, wo sich was Neues bildet, wo sich neue Muster ausbilden, wo Strukturen entstehen. Beide Dinge kann die klassische Physik, so wie sie von Newton erdacht wurde, beide Dinge können die klassische Physik nicht erklären. Aber die Chaosforschung kann das. Und zwar beides. Damit sind wir jetzt bei der Chaosforschung angelangt und ich habe Ihnen das Chaos einmal mitgebracht. Pendelgleichung. Erstes Semester Physik? Nee, eigentlich Mittelstuhl, Schulstoff. Kennen Sie die Pendelgleichung noch? Aber was Sie sicherlich noch in Erinnerung haben, ist, dass das Pendel hier schön vorhersagbar, übersichtlich hin und her pendelt. Keine Überraschung. Galilei hat die Pendelgleichung herausgefunden, indem er ein Pendel gesehen hat in einer Kirche und das hing von der Decke und das pendelte schön hin und her. Und Galilei hat mit seinem Puls festgestellt, wow, coole Sache, so ein Pendel. Das braucht immer gleich lang von der einen zur anderen Seite. Und zwar egal, wie schnell man das anstößt. Also wenn man es von hier anstößt, es dauert genauso lange, wie wenn man das nur so ein wenig anstößt. Egal, wie stark man das anstößt, das Pendel pendelt immer gleich lang. Weil hier ist es langsamer, hier ist es entsprechend schneller, es dauert immer gleich lang, bis das Pendel wieder drüben ist. Wunderschöne Vorhersagbarkeit in der Welt. Und ich möchte Ihnen zeigen, was passiert, wenn man an ein Pendel unten dran hängt. Da hängt jetzt ein Pendel am Pendel und hier hängt noch ein Pendel am Pendel und dort hängt dann noch ein Pendel am Pendel. Und ursprünglich hatte das mal einen Kopf da oben. Der ist aber irgendwann abgebrochen, also haben wir jetzt ein kopfloses Pendel. Und Sie sehen vielleicht, es verhält sich auch entsprechend kopflos. Das ist doch wild, hä? Also zumindest interessant. Okay, und jetzt sind wir bei ersten Semester Physik. Die Gleichungen ineinander einzusetzen ist nichts anderes als eine Fingerübung mit Papier und Bleistift. Und dann nimmt man die eine Pendelgleichung und setzt die in die andere Pendelgleichung ein und setzt die in die nächste Pendelgleichung ein. Und dann wird man eine Überraschung erleben, weil wenn man dann versucht, diese Gleichungen, das sind Differentialgleichungen, man muss dafür Integrale rechnen. Ja, das war was richtig Kompliziertes. Die sind gar nicht so kompliziert, wenn man es hinkriegt. Aber für ineinander eingesetzte Gleichungen, für diese Gleichung, geht das nicht. Das ist die erste Überraschung. Man kann hier das Integral als Bewegungsgleichung für das Pendel erst einmal nicht bilden. Ist nicht schlimm, weil heute haben wir Computer. Wir können das simulieren. Hilft dummerweise auch nichts. Wir können das mal versuchen zu verstehen mit einem kurzen Experiment. Stellen Sie sich vor, ich lasse dieses Pendel laservermessen. Zweimal exakt gleich starten. Nicht hier im Raum, da hustet gerade jemand oder atmet und das könnte das Pendel stören. Nein, wir machen das irgendwo, wo keiner atmen darf. Na, wir hängen das auf in einen luftleer gepumpten Raum. Drumherum ganz viel Betonwände, damit keine Erschütterung von außen kommen. Wir machen das irgendwo in der Wüste und in 300 Kilometer Entfernung darf keiner husten. Und wir lassen dieses Pendel zweimal Laser vermessen, so gut es geht. 100 Nachkommastellen genau. Noch einmal starten. Nehmen das auf Video auf und haben jetzt zwei Videos. Und jetzt legen wir diese beiden Videos übereinander. Das müsste nach Herrn Newton auf beiden Videos zu sehen sein. Das Gleiche müsste zu sehen sein. Wenn wir zweimal das Gleiche machen, sollte doch in einer wunderbar geordneten, naturwissenschaftlich gut verstandenen Welt auch zweimal das Gleiche dabei herauskommen. Hm? Das Interessante ist, das kommt nicht raus. Natürlich, ich lasse es ja am Anfang gleich starten. Dann ist es am Anfang auch gleich. Logisch, ne? Ich lasse es ja so starten. Aber dann zappelt einer der Arme des Pendels ein bisschen anders als der andere Arm und nach kurzer Zeit, und zwar nach sehr kurzer Zeit, pendelt das Ding auf dem einen Video in die Richtung und auf dem anderen Video in genau die entgegengesetzte Richtung. Nach ganz, ganz kurzer Zeit machen beide Videos nicht mehr dasselbe, sondern hochgradig unterschiedliche Dinge. Wir sagen, dieses Pendel ist chaotisch. Und das, was ich gerade beschrieben habe, heißt Schmetterlingseffekt. Mikroskopische Unterschiede, und dort reicht ein Unterschied an der 300. Nachkommastelle, wirken sich in Windeseile ganz, 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 ganz schnell aus. Ein chaotisches System ist ein gigantischer Verstärker mikroskopischer Unterschiede. Und das führt dazu, dass in chaotischen Systemen die Zukunft nicht vorhergesagt werden kann. Haben Sie gemerkt, das Pendelgesetz gilt trotzdem. Dieses Pendel verhält sich nach den Naturgesetzen. Das hält sich dran, aber die Naturgesetze sind so in diesem Pendel drin, dass dieses Pendel ein Verstärker ist von kleinen, 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 kleinen Unterschieden. Und da reicht es, dass ein Atom hier hustet. Und dann geht es anders. Und dann verhält es sich anders. Ein winziges Atom verhält sich anders und das ganze Pendel kommt durcheinander. Natürlich auch das nach den Naturgesetzen. Aber für niemanden auf der Welt vorhersehbar. Wow. Das war Poincaré, der sowas zuerst gemerkt hat. Poincaré, das war der Böse, wo Boltzmann dran verzweifelt ist. Poincaré selbst hat versucht, mit Newtons Gesetzen, Newton, das war der hier, mit der vorhersagbaren Welt. Poincaré hat sich an einem Problem versucht, an dem Newton gescheitert war. Newton, das wissen Sie vielleicht, das war der, der die Gravitationsgesetze beschrieben hat. Warum umkreist die Erde die Sonne? Die Sonne zieht die Erde an, die Erde zieht die Sonne an Und wenn die Erde nicht auf die Sonne stürzt, dann umkreist sie sie. Und die Fliehkraft treibt sie weg und die Anziehungskraft zieht sie hin. Und deswegen kreist sie und kreist sie und kreist sie und kreist sie. Und Herr Newton hat dafür wunderschöne Gleichungen und Gesetze geschaffen. Und dann hat sich der Newton gesagt, naja, wir haben ja nicht nur die Erde und die Sonne, wir haben ja den Mars auch noch. Und dann haben wir noch einen anderen Planeten und noch einen Planeten. Und dann hat er sich gedacht, oh, das ist doch ganz schön, dann nehme ich doch mal meine Gleichung und setze mal drei Planeten ein. Und dann war das ein Differentialgleichungssystem und da muss man das Integral bilden und der Newton konnte das Integral nicht bilden. Das hat ihn irritiert, aber er hat sich gedacht, naja, bin ich halt nicht gut genug in Mathematik, wird schon jemand lösen können. Hat 300 Jahre gedauert. Und bis dahin hat es keiner lösen können. Hat keiner geschafft. Und so allmählich kamen so Zweifel darüber auf, ob denn die Newtonschen Gesetze und das Sonnensystem, ob denn das wirklich stabil ist. Leben wir in einer Welt, in der alles vorhersagbar ist? Ich meine, die einen halten das für langweilig, aber die anderen sagen, na Gott sei Dank, dann geht die Welt auch nicht kaputt. Newton hatte uns eine Welt versprochen, in der alles wohl zusammengefügt ist. Und Gott, als der erste Beweger, hat dieses Uhrwerk-Universum einmal in Bewegung versetzt und ab da läuft das und läuft das und läuft das und läuft das und läuft das. Und da verändert sich nichts. Das war so die Idee von Newton. Und jetzt waren da plötzlich diese drei Planeten und bei den drei Planeten war man nicht sicher, was kommt denn da jetzt raus? Und der König von Dänemark, der hat ein Preisausschreiben gemacht und hat gesagt, wer mir das lösen kann und mir beweisen kann, dass das Universum stabil ist, der kriegt einen Preis. Und Henri Poincaré wollte den Preis haben und hat Gleichungen aufgestellt und hat das versucht. Und hat das versucht mit den drei Planeten und heraus kam dummerweise Chaos. 1904 hat Henri Poincaré zum ersten Mal das Chaos gesehen, hat dummerweise außer ihm keiner verstanden. Das wurde publiziert in einem Buch mit solchen Gleichungen und es hat keiner wirklich geblickt, was da drin steht. Aber für Poincaré war das verstörend. Zeit seines Lebens hat er immer wieder gesagt, oh, wir können in der Welt nicht alles wissen und nicht alles vorhersagen, weil bestimmte mathematische Gleichungen führen dazu, dass wir sowas wie einen Schmetterlingseffekt haben, wo eine Vorhersage auf Dauer nicht möglich ist. Keine Vorhersage auf Dauer, die gelingen kann. Das war Poincaré. Es dauerte dann noch 60, 70 Jahre, bis dann ein Meteorologe das Ganze wiederentdeckt hat. Edward Lorenz hat in den 60er Jahren mit Computern rumgespielt für die Wettervorhersage. Und dann hat er eine Wettervorhersage gemacht. Und dann war er nicht ganz sicher, ob das jetzt vernünftig ist und hat das mit einem Tischcomputer noch einmal nachgerechnet, was über Nacht der Großrechner ausgerechnet hatte. Und dann hat der Tischcomputer eine komplett andere Wettervorhersage ausgespuckt. Wir kennen das, Wettervorhersagen sind nicht immer perfekt. Aber Herr Lorenz hat sich gedacht, der Computer rechnet anders als der, da ist ein Programmierfehler. Und er hat wochenlang den Programmierfehler gesucht und da war gar kein Programmierfehler. Das ging nicht. Der eine Computer hatte mit 4 Nachkommastellen gerechnet und der andere mit 8. Und das ist unser Schmetterlingseffekt. Ein winziger Unterschied in der Rechengenauigkeit und die Wettervorhersage war komplett anders. Das war um 1960 herum. Da hat er das auf einer Tagung erzählt und gesagt, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wenn wir diese Gleichung nehmen und damit rechnen, dann kommt immer ein anderes Wetter raus. Das fanden die nicht lustig, die Kollegen. Einer meinte, also das meinst du doch nicht ernst, ne? Also wenn jetzt ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, dann kommt ein anderes Wetter raus, oder was? Und der Lorenz, jo, genau so ist das. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann den Verlauf des Wetters verändern. Und das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind, sondern weil das Wetter so ist. Das ist ein Naturgesetz. Wenn Sie bis dahin folgen können, dann sollten Sie verstanden haben, dass wir jetzt was sehr Sonderbares gemacht haben. Wir haben eine Welt, die von Newton erdacht wurde, in der alles vorhersagbar ist, in der wir Gleichungen haben. Und diese Welt benutzen wir, und hängen an das eine Pendel nur noch ein Pendel dran und dann verhält sich das nicht mehr vorhersagbar. Da ist doch irgendwas jetzt falsch, oder? Laplace hat gesagt, wenn der Dämon, diese Intelligenz, jedes Atom mit Vornamen kennt und die Naturgesetze kennt, könnte dieser Dämon alles vorhersagen. Gilt das jetzt nicht mehr? Kann der Dämon nun vorhersagen oder nicht? Schwierige Geschichte, nicht leicht zu beantworten. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Dennoch ist es Naturgesetze. Bei meinen Studierenden, da habe ich dann eine Gleichung und die Studierenden können mit dieser Gleichung rechnen und sie können sie in Excel ausrechnen. Und da hatte ich mal einen Studenten, der hat gesagt, Herr Strunk, das liegt doch bloß daran, dass wir nicht mit genügend Nachkommastellen rechnen können. Ne? Er könnte programmieren und er könnte seinem Computer beibringen, mit allen Nachkommastellen zu rechnen, die dort auftreten. Normalerweise hören Computer bei 16 Nachkommastellen auf. Aber Sie haben das ja auch mal gelernt in der Schule, dass Sie beim schriftlich Multiplizieren, beim schriftlich Dividieren immer noch eine Zahl runterholen. Und da kann man ja weiterrechnen. Da muss ja nicht bei 16 aufhören. Und das ist eine ganz, ganz einfache Gleichung, bei der ich den Studierenden immer sage, rechnen wir im Excel so 500 Zeitschritte aus und dann schaut mal, was da passiert und gibt mir ein Feedback dazu als Hausaufgabe. Und dieser Student hat seinen Computer beigebracht, die Nachkommastellen alle durchzugehen. Er hat aber gemerkt, dass von Berechnung zu Berechnung viermal so viele Nachkommastellen auftauchen. Also bei jedem Mal wären es vier Nachkommastellen mehr. Er hat mir dann eine Mail geschrieben, Herr Strunk, ich habe das mal ausprobiert, mein Computer hat jetzt eine Viertelstunde lang gerechnet. Um Ihre Hausaufgabe zu erfüllen, müsste mein Computer ungefähr so lange rechnen, wie das Universum bisher existiert. Aber dann hätte er es. Sobald er dann einen Rechenschritt mehr macht, muss er viermal so lange rechnen. Und beim nächsten Schritt nochmal viermal so lange. Und weil das nicht aufhört und weil da immer Nachkommastellen hinzukommen, geht es irgendwann nicht mehr. Der Laplace'sche Dämon kann das auch nicht. Der wird immer wieder eingeholt von den neuen Nachkommastellen, die auftauchen. Und Sie kennen das mit der Zahl Pi, die hört ja nicht auf. Nach der Chaosforschung ist die Welt nicht mehr vorhersehbar, wenn sie sich denn chaotisch verhält. Was brauchen wir denn für Chaos? Für Chaos brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen ein System, wo wir interagierende Variablen haben, also wo das eine auf das andere Einfluss nimmt, wo wir sogenanntes positives und negatives Feedback haben, wo sich etwas verstärkt und etwas wieder abschwächt. Wir brauchen mindestens drei Variablen, mehr ist gar nicht notwendig, und wir brauchen eine Energieversorgung, damit das System beständig immer wieder angestoßen wird. Also nochmal, positives und negatives Feedback, mehr als drei Variablen und Energie. Gehen wir das mal mit unserem Gehirn durch. Unser Gehirn besteht aus Neuronen. Wie viele sind das? Mehr als drei? Genau, mehr als drei sind's. 100 Milliarden, sagt man ungefähr. Na? Also es sind schon mehr als drei. 100 Milliarden könnten es sein, da ist man sich nicht ganz einig. Und dort gibt es verstärkende Wechselwirkung und abschwächende Wechselwirkung zwischen denen. Und es gibt eine beständige Energiezufuhr, weil wir essen und wir trinken. Und unser Gehirn wird eben mit Energie versorgt. Ja, unser Gehirn ist chaosfähig. Ja, Sie lachen. Chaos ist gesund. Wie hat der Hesse das beschrieben? Der hat doch nicht beschrieben, oh, die Ungewissheit, das ist so schlimm. Nee. Chaos ist lernfähig, ist kreativ, ist veränderungsbereit, weil es eben durch den Schmetterlingseffekt angeregt werden kann zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Im Gegensatz zu dieser Uhr, die vollkommen starr vor sich hin tickt, ist das Chaos anpassungsfähig und lernfähig. Es zeigt sich immer wieder, wenn wir empirische Studien machen, also wenn wir Untersuchungen durchführen und Daten prüfen, dass Chaos und Gesundheit zusammengeht. Ein typisches Beispiel ist die Herzratenvariabilität. Einige Pulsuhren können das heutzutage ausrechnen, aber es ist eine Erfindung der Chaosforschung aus den 80er Jahren. Wenn Ihr Herz völlig gleichmäßig tick, 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 wie eine Nähmaschine macht, so richtig vor sich hin tickt, dann sind Sie nicht besonders gesund. Na? Also früher hat man gedacht, okay, das muss ja schon gleichmäßig sein, aber stimmt nicht. Es gibt ganz, ganz kleine Schwankungen zwischen diesen Ticks. Und diese Schwankungen sind im Falle von Gesundheit chaotisch. Und je chaotischer die sind, desto gesünder sind sie. Und Pulsuhren, so moderne Pulsuhren, können ihren Fitnesszustand messen, indem sie schauen, wie hoch die Herzratenvariabilität ist, wie chaotisch ihr Herz schwingt. Und je chaotischer, desto gesünder. Und das ist im Gehirn genauso. Je chaotischer, desto gesünder. Ja, weil das ist kreatives Neuentstehen von Mustern. Die Chaosforschung zeigt uns, dass das Ungewisse normal ist. Die Welt ist nicht so, wie sie Newton ausgedacht hat. Warum ist sie nicht so? Weil Newton immer nur zwei Variablen betrachtet hat. Sonne und Erde. Seine Gleichungen sind korrekt. Aber bei Sonne, Erde, Mars ist eine Vorhersage nicht möglich. Auf jeden Fall nicht mit beliebiger Präzision. Die Welt von Newton, von Galilei, war eine, wie soll man sagen, cleane Welt in einem Labor, wo man alle Störgrößen drumherum ausgeschlossen hat. Wenn man das tut, dann ist die Welt vorhersagbar. Wenn man aber sieht, da gibt es mehrere Variablen, die ineinander greifen, dann ist sie plötzlich chaotisch und nicht mehr vorhersagbar. Und das ist gesund und schön und kreativ und die Zukunft ist offen. Gleichzeitig ist da aber auch irgendwo Ordnung drin. Weil das passiert ja hier nach den Naturgesetzen, das ist ja nicht beliebig. Das ist ja nicht Zufall, wie das Pendel pendelt. Wenn ich an dieses Pendel überall an die Endspitzen kleine Lampen anbringe, und dann machen wir hier im Raum ganz dunkel und dann nehmen wir das mit einem Foto auf, lange Belichtung und das pendelt, dann bilden sich so Spiralen. Und dann sieht man da Muster und dann sieht man, das Pendel macht nicht was Beliebiges, sondern das bildet Muster aus. Das ist beim Hesse so ähnlich, wo er sagt, ich habe mich traulich eingewohnt in einem Lebenskreise. Da habe ich ein Muster gebildet, eine Struktur gebildet. Und diese Struktur ist nicht im Detail vorhersagbar. Meine Partnerschaft ist nicht im Detail vorhersagbar. Aber gewisse Muster haben wir dann doch. Muster, wie wir uns mögen und Muster, wie wir uns streiten. Da bilden sich Muster, aber im Detail ist das immer anders. Das ist ungefähr das, was die Chaosforschung beschreibt. Chaosforschung zeigt also, was nicht vorhersagbar ist. Und dennoch sind da Muster. Wie entstehen diese Muster? Auch das wird in der Physik seit den 70er Jahren ungefähr beschrieben. Und zwar am schönsten, finde ich, und am detailliertesten in der Synergetik, einer Theorie von einem Physiker. Und dieser Physiker beschreibt, wie sich Ordnungsstrukturen in der Welt ausbilden, wie sich komplexe Muster bilden. Also das, was der Hesse beschreibt mit dem Zauber des Anfangs, wo sich dann was ausbildet, wo irgendwie nach und nach eine Struktur entsteht, das wird sehr schön in der Synergetik von Hermann Haken beschrieben. Und er selbst hat ein Beispiel gebracht, da gibt es so ein Scrabble-Spiel, ganz viele Scrabble-Buchstaben drin. Und dann sagt er, Ordnungsbildung kann man beim Scrabble-Spielen sehr schön sehen. Und ich habe hier ein paar Buchstaben ausgewählt. 10 Stück. Und der Franz hat mich vorhin ganz durcheinander gemacht. Der meinte, Guido, ist das wirklich so? Weil diese 10 Buchstaben, die kann man anordnen auf 3.628.800 mögliche Reihenfolgen. Also 3.628.800. Und dann habe ich auch gedacht, 10 Buchstaben auf 3.600. Das ist N Fakultät und 10 Fakultät, das ist 3.628.800 mögliche Reihenfolgen. Puh. Können wir mal ausprobieren? Wollen Sie Scrabble spielen? Oh ja, ne? Rufen Sie doch mal irgendein Wort. Ja, irgendeins. Regenschirm, ja. Mehr. Jeder. Oh, los. Oh, die Synergetik sagt, das Ganze funktioniert nur dann, wenn wir so richtig Energie reinstecken. Ja, hat sie das schon gesagt, ne? Also so Chaos tritt nur auf, wenn wir Energie reinstecken. So, jetzt möchte ich Sie bitten, jeder denkt sich jetzt irgendein Wort aus und dann zähle ich bis 3 und dann sagen Sie dieses Wort. Ich lasse Ihnen Zeit, ne? Okay, jetzt haben Sie ein Wort. Okay, und schön laut. 1, 2, 3. Genau. Das ist der Urzustand der Welt, wenn sie ungeordnet ist. Und das beim Scrabble auch. Da ist zunächst keinerlei Ordnung. Da ist nichts. Alles ist möglich. Jedes Wort geht. Und das sind mehr als 3.628.000 Möglichkeiten. Und dann greife ich vielleicht durch Zufall ein Buchstaben heraus. Ein O. Sagen Sie doch mal Worte mit O. Ja, das klang schon sehr O-lastig, ich gebe es zu. Das hatte schon was. Aber es war immer noch sehr unterschiedlich. Nach einem O, Vokal, kommt am besten ein Konsonant. Ein R. Mit O und R? Ja? Ah, da warst du. O-R-D? Okay, Sie haben dem Vortrag bis hierhin sehr wunderbar gefolgt. Sie haben genau verstanden, der will jetzt Ordnung hören. Stimmt auch, hier habe ich auch die anderen Buchstaben schon bereit liegen. Nee, das war jetzt getrickst hier mit den Buchstaben. Aber was nicht getrickst war, dass Sie nach 2 oder 3 Buchstaben erraten haben, was ich wollte. Wie geht das? Schon wenn ich den ersten Buchstaben rausgreife, habe ich nicht mehr 3 Millionen Möglichkeiten, sondern viel weniger. Wenn ich dann das R nehme, weil es dazu passt, habe ich eine Bewertung vorgenommen. Was passt zum O? Da passt ein R. Und dann nehmen Sie auch noch eine Bewertung vor und denken sich, was passt zum Vortrag? Und das ist eine Feedback-Schleife. Wenn Sie Scrabble spielen wollen, dann haben Sie hier wilde Buchstaben, Sie greifen was raus und denken sich, ja, das macht Sinn, wenn ich jetzt noch, oh, jetzt brauche ich noch ein D. Und dann suchen Sie und Sie finden ein D. Und jetzt denken Sie, oh, jetzt bitte noch ein N. Doch, das N ist auch da. Und jetzt, spätestens werden Sie ganz nervös und denken, ja, wenn das jetzt fehlt, wäre blöd. Haben sich so schön eingeschossen auf das Ordnung. In Windeseile bilden Systeme Strukturen aus, auf diese Art und Weise. Das passiert permanent. Da taucht etwas auf, das ist noch nicht wirklich gefestigt. Aber das führt dazu, dass Sie jetzt in Ihrer Suchrichtung, wenn Sie was verstehen wollen, nur noch in diese Richtung denken, wo Sie anfangs gedacht haben, das könnte sein. Hermann Haken sagt, das Muster, was sich bildet, versklavt das System. Klingt heftig, ne? Und er sagt auch, wenn er das bei Sozialwissenschaftlern erzählt, die sagen immer, oh, böses Wort, versklavt darf man nicht sagen. Und er sagt, er hat das seit so vielen Jahren immer wieder gehört, dass er inzwischen der Meinung ist, doch, das versklavt. Das ist genau so. Es bilden sich Strukturen und Muster, und die zwingen uns dazu, dass wir uns an dieses Muster halten. Aber diese Strukturen und Muster haben wir selbst hervorgebracht. Und das ist in sozialen Strukturen, in Gesellschaften auch so. Na, irgendwann so in der Jugend kommt die Phase, wo wir sagen, an allem, was so schlimm ist, ist die Gesellschaft schuld. Ja, wer bitte ist denn die Gesellschaft? Das sind doch wir. Oder die Leute, die sagen, oh, schon wieder ein Stau auf der Autobahn. Ja, wer macht denn den Stau? Die auf der Autobahn. Systeme bringen Strukturen hervor, das O, R und das D. Und dann ist klar, dass das System jetzt erwartet, dass da nun hinten dran folgt. Und das richtet uns aus. Unsere Suchrichtung geht genau dahin, dass wir genau das aufsuchen, was wir erwarten. Und so finden wir die selbstversteckten Ostereier. Systeme bilden eine Struktur und eine Ordnung fast selbsttätig von alleine wie schlafwandlerisch aus. Diese Ordnung kann komplex sein, die kann Chaos sein. Aber auch Chaos hat ja ein Muster. Die Synergetik sagt uns, dass Systeme immer eine Ordnung bilden. Damit sind wir bei der Schale. Systeme bilden immer eine Ordnung, bilden immer so eine Schale aus. Dieses Versklavungsprinzip, wie Hermann Haken das nennt, das sind die Wände dieser Schale. Und diese Wände in der Schale, die sorgen dafür, dass die Kugel, wenn ich sie da auslenke, wieder zurückrollt. Und vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Leben. Irgendein Muster, was Ihnen nicht gefällt, wo Sie sich denken, oh, das ist eine blöde Angewohnheit. Ich habe schon dieses versucht und jenes versucht und die Kugel rollt zurück. In einem Unternehmen funktioniert etwas nicht und Sie denken sich, irgendwie in dieser Arbeitsgruppe, die wollen nicht so, wie sie sollten. Und dann holen Sie sich einen Berater. Und was macht der Berater? Der geht hin und gibt so Anweisungen und sagt, machen Sie doch mal so, machen Sie doch mal so. Im Grunde hält der Berater die Kugel hier hinten. Da ist gut, da ist die Kugel nicht unten. Und dann hält der Berater die da fest. So, und was macht der Berater dann? Nein, er lässt sie nicht los, wäre blöd. Was macht er? Der schreibt erst eine Rechnung. Dann kriegt er die bezahlt und dann geht er wieder weg. Die Synergetik kann sehr schön beschreiben, wie Systeme eine Ordnung ausbilden und wie sie diese Ordnung stabilisieren. Das ist das Versklavungsprinzip. Das System selbst hat sich das Muster gebildet, aber dann ist es starr und hängt da fest und kommt so schnell nicht wieder da weg. Und eine Möglichkeit, Systeme dazu zu bringen, was anderes zu machen, ist, die Kugel zu schieben. Das ist aber sehr anstrengend. Ich kenne Therapeuten, Sozialarbeiter, die können das gut mit den Kugelschieben. Die nehmen ihre Klienten an die Hand und gehen mit denen da hoch. Und vielleicht auf der anderen Seite wieder runter, wo es viel schöner ist. Aber die haben die Kugel auf dem Rücken. Und die haben nach 10 Jahren Burnout, weil das Kugelschieben, die Verantwortung für die Klienten zu übernehmen, so anstrengend ist. Viel schöner wäre es doch, wenn man dafür sorgen könnte, dass die Schale sich verändert und die Kugel von alleine rollt. Und auch das kann die Synergetik beschreiben. Das geht. In Systemen bildet sich die Ordnung, ja, wenn ich motiviert bin und Scrabble spielen will, bildet sich eine Ordnung. Die kann sich auch wieder verändern. Wenn ich die Energie im System finde, dann kann sich das System verändern. Und das passiert immer auf die gleiche Art und Weise. Die Schale weitet sich und weitet sich und weitet sich und weitet sich und wird dann zu sowas, zu einer Glasplatte und da rollt die Kugel hin und her und das mag kein System. An dieser Stelle bekommen Menschen Angst. Weil ja jetzt genügt es, dass ich puste und die Kugel fällt. Nicht sehr angenehm. So eine Schale ist viel toller. Deswegen bleiben wir nicht lange auf so einer flachen Platte. Jeder von uns bemüht sich, ganz, ganz schnell wieder eine Ordnung zu bilden. Wenn ich die Energie in ein System finde, dann verändert sich das System, es wird flach und es bilden sich in Windeseile neue Schalen und die stabilisieren sich wieder. Und das passiert immer dann, wenn sich in meinem Leben dramatisch wirklich was verändert. Dann löst sich das eine Muster, die eine Ordnung auf und bildet sich über diese Platte hinweg, da merkt man das, das ist unangenehm, da haben wir Angst, da bildet sich ein neues Muster und stabilisiert sich. Damit schließt sich der Kreis. Und ich denke, das passt ganz gut, wenn ich nochmal den Hesse vortrage und wir uns nochmal anschauen, was davon die Chaosforschung eigentlich wirklich beschreibt. Stufen, Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinen wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Ich danke Ihnen.
Lieber Guido, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich denke, der Vortrag ist ebenso wie das Buch eine gewisse Zumutung, weil es einfach nicht so ist wie übliche billige Ratgeberbücher, sondern es verlangt einfach ein anderes Denken und ich habe an mir selber gemerkt, also das naturwissenschaftliche Denken geht mir völlig ab. Ich habe 8 Jahre lang die Volksschule besucht und dann die Handelsschule, habe doch keine Ahnung von Physik oder von Chemie und von Mathematik und Integralgleichungen und solchen Dingen. Aber zum Beispiel gerade, wenn man das Buch hernimmt, da gibt es dann ein Kapitel 5, das heißt psychotherapeutische Veränderung als Ordnungsübergang und wo das, was in einer Psychotherapie geschieht, beschrieben wird mit den Begriffen der Chaostheorie. Und das habe ich dann auch wieder sehr verständlich gefunden und auch sehr faszinierend, dieser Blick eben, dass es möglich ist, einfach die Kugel zu schieben, die aber dann wieder zurückrollt in das alte Muster oder dass es möglich wäre, bei einer Psychotherapie eben diese Wende, die Sicherheit geben, aber auch Starrheit, diese Wende etwas flacher zu machen, damit die Kugel mehr Bewegung bekommt und sich dann ein neues Muster herausbildet. Ich habe mir, weil ich das selber verstehen wollte, so bei der Vorbereitung noch einmal aufgeschrieben, so diese Dynamik der Veränderung, dass mir die selber klar wird, also mit meinen Worten, wenn ich dich richtig verstanden habe und das, was im Buch drinnen steht, dann bedeutet es, also dass wir zunächst diese Schale als Struktur, als Muster, als Ordnung haben. Man kann auch von Sinn sprechen oder eben Hesse spricht von Weisheit. Er sagt, man, jede Lebensstufe, jede Tugend, jede Weisheit, die blüht zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Und eben der Sinn, die Weisheit, die Struktur, die Ordnung, die wir hier haben, die gibt uns zunächst Halt und Sicherheit und Gewissheit und Orientierung. Sie macht uns auch eine Zeit lang unter Umständen erfolgreich oder glücklich. Und deshalb wollen wir sie möglichst lange festhalten, wollen wir möglichst lange in dieser Struktur bleiben. Aber eben die Struktur, sie kann nicht ewig dauern, weil sich das Leben verändert, weil wir uns verändern. Und Hesse schreibt, sie darf nicht ewig dauern, denn dann wird das, was uns ursprünglich diese Sicherheit gegeben hat, dreht sich das um und wird zu einem Gefängnis, das uns fesselt und engt in der Sprache von Hesse. Zumindest droht Erschlaffen oder lähmende Gewöhnung, wenn wir einfach bei dieser Struktur viel zu lange bleiben. Eugen Drewermann, der hat es ja noch krasser formuliert. Er sagt, die Mentalität, so wie es eben noch war und gut war, und dann denkt, so wird es auch jetzt sein und so muss es immer bleiben. Eine solche Mentalität, sagt er, bewirkt den Tod und sie ist selbst der Tod. Also wenn wir an dieser Erstarrung festhalten, auch wenn das einmal gut war, auch wenn das einmal für unser Leben funktioniert hat. Also sie muss sich auflösen. Oft werden wir von außen gezwungen, und es muss sich eben eine neue Schale, eine neue Struktur, ein neues Muster, ein neuer Sinn, eine neue Weisheit für unser Leben ausbilden. Und das spürt man ja auch in der Psychotherapie oft, dass Menschen nicht alterskongruent leben. Das heißt, sie reagieren nicht eben als der Erwachsene, der jetzt in der Therapie ist, sondern es reagiert zum Beispiel das kleine Kind oder der Schulbub von damals oder der Zwölfjährige, weil eben das Muster so stark war und sich nicht geändert hat. Und natürlich die Auflösung der Schale, das denke ich mir, ist der schwierigste Teil. Wenn wir spüren, dass die Wende, die Struktur, das, was uns Ordnung gegeben hat, wenn sich das eben auflöst, weil das Leben es so verlangt, dann werden wir unsicher, dann verlieren wir die Orientierung. Wir spüren das, was bisher getragen oder Halt gegeben hat, das trägt nicht mehr und gibt uns keinen Halt mehr. Was Sinn gemacht hat, erscheint uns als sinnlos. Und du hast gesagt, das ist auch die Zeit, in der uns die Angst packt. Mhm. Weil eben ein kleiner Windhauch genügt und die Kugel fällt von der Platte herunter.
Aber gleichzeitig folgt daraus eben, dass das ein guter Zeitpunkt ist. Na? Weil wenn da was in Bewegung kommt, das kann ich daran merken. Und ich kann darauf vertrauen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich kriege das hin. Ich kann mich wieder stabilisieren. Na? Mhm. Auch wenn noch so was Schlimmes kommt, ich bin in der Lage, mich zu stabilisieren und wieder ein Muster auszubilden, was mich beschützt und was mich hält. Und eigentlich ist das etwas, wo wir sagen müssen, hey, jetzt passiert was. Na? Mhm.
Mhm. Bevor wir zu den Fragen kommen, Sie sind gern eingeladen, natürlich das zu fragen oder zu klären, was Sie genauer wissen wollten oder was für Sie unklar war. Könntest du noch ein paar Worte zum Buch sagen, weil Regina Zink hinten auch dieses Buch und noch ein anderes über Psychotherapie hat. Ich habe schon erwähnt, dass es sind 6, 7 Kapitel ungefähr, am Anfang eben eher auch dieser naturwissenschaftliche Einstieg, wie jetzt beim Vortrag, aber eben speziell auch dieses Psychotherapie-Kapitel, das dann...
Also das Buch ist genauso wie das andere, das orangene Buch, eine Zusammenfassung der Arbeit zusammen mit Günter Schipek. Günter Schipek war mein Doktorvater und wir arbeiten seit über 20 Jahren zusammen, um psychotherapeutische Prozesse zu verstehen. Und wir verstehen sie tatsächlich als etwas, was man nicht planen kann. Das ist so eine Sache, das nicht planen, weil Krankenkassen hätten gerne planbare Psychotherapie. Na? hat man eine Diagnose und zu der Diagnose ein passendes Therapiehandbuch und dann weiß man, in der ersten Stunde stellt man diese Frage, in der zweiten Stunde gibt man diese Hausaufgabe und nach 10 Stunden ist das dann erledigt.
Und man muss für die Kassa ja auch den Verlauf prognostizieren, wie lange das noch geht und was dann dabei herauskommen wird.
Das sind eigentlich solche Vorstellungen, wie in einem newtonschen Weltbild. Und da ist dann der Mensch steuerbar, planbar, vorhersagbar. Es ist richtig beängstigend, wie sehr die Psychologie dieses Bild hier übernommen hat. In der Physik kennt heute jeder das Chaos. Das gehört einfach zum Studium dazu. Aber in der Psychologie ist es noch nicht angekommen. Und wir arbeiten seit den 80er Jahren, ja, nicht seit den 90er Jahren, am Verständnis psychotherapeutischer Prozesse als etwas, was schwer vorhersagbar ist. Eben auf der Grundlage der Chaostheorie. Und bei diesem Büchlein denke ich ja, das kann man lesen. Das Orangene glaube ich nicht so. Also okay. Das Orangene ist das fortgeschrittene Buch, da sind auch Gleichungen drin. Na? Das ist, wenn man wirklich in die Psychologie einsteigen möchte, so wie das auf Hochschulniveau ist, ist das Orangene Buch, das kann was. Viel zitiert, da kann man noch was nachlesen und andere Literatur suchen. Und das hier haben wir uns gedacht als etwas, was Spaß machen soll. Also uns hat es beim Schreiben viel Spaß gemacht, Günther und mir. Bunte Bilder, das andere ist schwarz-weiß. Und du sagtest schon, die Kapitel sind sehr unterschiedlich. Zu Beginn eine Einführung in das, was heißt systemisches Denken, ein bisschen von der Naturwissenschaft kommt und dann taucht plötzlich das Chaos auf. Und je weiter man nach hinten kommt, desto genauer oder desto mehr geht es darum, wie kann man dann Psychotherapie machen? Und dort gehen wir vor allen Dingen auf Aspekte der systemischen Therapie ein. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das kennen, aber das ist sehr kompatibel zu dem, was ich mit der Schale gezeigt habe. Haben wir noch Zeit? Ja, schon ein bisschen, ne? Ja, klar. Okay. Ich lade meine Studenten und Studentinnen gerne ein, mich zu behandeln. Stelle ich mich hin und sage, ich habe ein Problem und da darf jeder mal eine Frage stellen. Und erste Person fragt dann was und dann tische ich der voll die Story auf. Also die will wissen, was ich denn hätte und dann sage ich so richtig was ganz, ganz Schlimmes. Und dann guckt die erstmal und dann darf die nächste Person und fragt, seit wann ist denn das so? Und dann sage ich, ja, seit meiner Kindheit. Ne? Und dann ist die nächste Person dran und fragt, ob ich schon mal in Behandlung war. Und dann sage ich, ja, schon mehrfach. Und ich weiß auch, was ich habe und die Diagnose ist das und das. Und ne, das ist genetisch, glaube ich. Und so gehen wir dann 30 Fragen durch und bei allen 30 Fragen wird die Stimmung immer gedrückter, weil die setzen sich mit mir auf die Kugel und gucken dann die Wände hoch und sehen, die sind glatt und steil. Psychotherapie, die so arbeitet, das nennen wir Problem Talk, exploriert sehr genau, warum es mir scheiße geht. Und da bin ich gut drin, weil ich bin ja schon antherapiert. Ne? Da kann ich Antwort drauf geben. Und wenn ich dann Antwort gebe, dann werden die immer, und dann frage ich, ja, was machen wir jetzt? Und dann weiß keiner mehr was. Ich nämlich auch nicht, weil ich als Klient bin ja deswegen da. Und dann sage ich, was kann man denn anderes machen, damit diese Schale nicht so schlimm erscheint? Weil ich meine, wenn ich aus so einer Therapiesitzung rausgehe, geht es mir nicht besser.
Weißt nur, warum es dir schlecht geht.
Ja, so richtig. Am besten ist, wenn ich zu Beginn der Therapie noch so einen Fragebogen bekomme. Da gibt es so einen, da gibt es 90 Probleme. Die liest man und denkt sich, ach ja, das habe ich auch schon gehabt. Und hinterher hat man sehr viele Punkte und denkt sich, boah, mir geht es so richtig, richtig dreckig. Und natürlich ist daran schuld die Vergangenheit und meine Eltern sind schuld und noch viel besser ist, wenn es genetisch ist, weil dann ist überhaupt nichts mehr zu machen. Ne? Und systemische Therapie versucht das aufzulösen, damit diese Schale weiter wird und hinterfragt. Und was für eine Frage könnte man jemanden stellen, um diese Schale weiterzumachen? Die Studenten kommen in der Regel zunächst einmal nicht drauf. Irgendwer eine Idee, was man fragen könnte, damit die Schale weiter wird? Nicht fragen, was ist das Problem, sondern fragen, was tun Sie dagegen? Das ist schon nicht schlecht. Da würde ich natürlich antworten, oh, ich habe schon alles versucht, nichts hat funktioniert. Aber das geht in die richtige Richtung. Sie fragen nach, wann in der Vergangenheit war es denn mal nicht so schlimm? Und dann überlege ich und dann denke ich nach und dann denke ich, ja, letztes Jahr im Sommer, da war gut. Und dann fragen Sie nach, ja, was war denn da anders? Und dann versuche ich mich zu erinnern, was da anders war. Und dann fange ich an, Solution Talk zu machen. Dann rede ich über das, was in meinem Leben funktioniert. Eine der besten Interventionen für Paare ist, schreiben Sie zur nächsten Sitzung auf, was Sie in Ihrer Partnerschaft nicht verändern wollen. Die meisten machen das nicht. Aber wenn sie es machen, dann kommen die und dann lesen die sich gegenseitig vor, was in der Partnerschaft ihrer Meinung nach gut funktioniert. Das weitet die Schale. Das macht Mut. Und darum geht's. Was braucht man, damit die Schale sich weitet, damit wir mehr Möglichkeiten bekommen, damit wir aus der Starrheit rauskommen und ein bisschen mehr chaotisch werden und was Neues ausprobieren? Was braucht es, damit ich aus den eingefahrenen, eingekastelten Mustern wieder herauskomme? Und sowas wie, das in meinem Leben läuft gut und ich weiß auch, was ich machen muss, damit es mir gut geht. Das sind so Interventionen, die Schale weiten. Weil die meisten Menschen wissen nur, was dazu führt, dass ihnen schlecht geht. Und da haben sie auch 3 Ratgeber gelesen und kennen sich super aus. Haben genau drüber nachgedacht. Aber kaum jemand weiß, welche Musik tut mir gut, wenn ich traurig bin. Wissen Sie das? Machen Sie mal eine Liste, was Ihnen gut tut, wenn Sie nicht gut drauf sind. Was müssen Sie dann machen? Und wenn Sie die Liste haben, dann können Sie dann bei Gelegenheit danach schauen und was davon versuchen. Und das könnte wirken. Und das ist das, was dann im Kapitel 5, du sagst es Kapitel 5, ich weiß nicht auswendig, aber was dann in einem der späteren Kapitel beschrieben wird.
Genau.
Als eine Möglichkeit, die Schale zu weiten.
Ja. Ja. Solution Talk
statt Solution Talk.
Problem Talk.
Genau, das ist eher unser Zugang. Aber es geht sicherlich auch anders. Ja. Also es gibt verschiedene Psychotherapieschulen, die das sehr unterschiedlich machen, dieses Schale weiten.
Also ich habe mir gedacht, das müsste eine Pflichtlektüre sein für Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen.
Ja, das denke ich auch, ja.
Verständnis, ja. Noch ein Begriff, der mir in der Vorbereitung so in die Augen gesprungen ist, weil er auch so neu ist, ähnlich wie du gesagt hast, das Chaos und die Gesundheit, die gehen zusammen. Also zum Beispiel der Herzratenvariabilität, je chaotischer, desto gesünder. Das gilt fürs Herz, das gilt fürs Gehirn. Und ein ähnlicher Begriff, der eine Rolle spielt, ist das Fließgleichgewicht. Und das gibt auch einen völlig anderen Blick, ein anderes Verständnis, also allein schon nur auf unseren Körper. Und natürlich auch auf viele psychische und soziale Vorgänge. Könntest du erklären, was unter Fließgleichgewicht verstanden wird?
Ja, das habe ich bisher so in dem Vortrag irgendwie umschifft. Im Grunde ist das Fließgleichgewicht die Schale. Aber diese Schale sieht ja starr aus. Na? Die ist ja aus Material gemacht. Das ist ja in Wirklichkeit nicht so. Wenn wir sagen, diese Schale ist der Sinn, den wir bestimmten Lebensstufen geben. Diese Schale ist ein Muster, zum Beispiel ein Verhaltensmuster mit meiner Partnerin. Dann ist das ja nichts Physisches, sondern das ist etwas, was eigentlich beständig im Fluss ist. Und am schönsten kann man das verdeutlichen durch so eine Kerze. Wenn ich eine Kerze anzünde, dann bildet sich da oben eine Flamme. Und diese Flamme ist genauso eine Schale. Ist nämlich ein Muster, eine Struktur, eben diese Flammenstruktur. Und diese Flammenstruktur sieht eigentlich sehr beständig aus. Es ist immer eine Flamme. Aber sie besteht die ganze Zeit über aus anderen Molekülen. Die Kerze brennt ja runter. Das ist ja permanentes Brennen. Beständig fließen da neue Wachsmoleküle durch, die verbrannt werden. Aber die Flamme bleibt die gleiche. Und so ungefähr ist das mit unserem Leben und unserem Lebensmuster, ist das auch mit unserem Körper. Wir führen uns beständig irgendwas zu essen zu. Und ja, der ist nie mehr der gleiche, der verändert sich die ganze Zeit. Unser Körper ist in beständiger Veränderung, hält aber seine Form. Und dieses seine Form halten, das, okay, manchmal hält er auch nicht so, hält seine Form. Ja, ich habe schon
mehr oder weniger.
Mehr oder weniger hält der Körper seine Form. Also die Schale verändert sich, wird mal weiter, mal wieder, wenn man Glück hat, auch wieder schmaler. Ne? Aber so im Wesentlichen hält der Körper seine Form, hält unsere Persönlichkeit ihre Form, halten unsere Beziehungsmuster ihre Form, obwohl sich alles da drin verändert, obwohl da drin Chaos ist. Irgendein Muster bleibt. Und das nennt man Fließgleichgewicht. Wir sind im Gleichgewicht, das bleibt, aber gleichzeitig fließt die beständig, fließt da was durch und verändert sich.
Also die Einzelteile verändern sich, aber eben die Form bleibt.
Genau.
Ich lese im Standard immer gern den Forschungsteil. Ja. Und da habe ich für mich, also für mich war das völlig neu, gerade auch in Bezug auf den Körper. Ich weiß nicht, wenn man Sie fragen würde, Ihr Körper, Ihre Haut, Ihre Knochen, Ihr Herz, wie alt ist das? Da war ein Interview mit einem holländischen Immunologen, Hans Clevers, und der untersucht die Geheimnisse der Darmregeneration. Und der sagt, es hat sich gezeigt, dass all unsere Gewebe sich selbst reparieren und erneuern können. Die Haut erneuert sich komplett innerhalb von 40 bis 50 Tagen. Also es ist nicht die alte Haut, die erneuert sich komplett innerhalb von 40 bis 50 Tagen. Und das Organ, das hier am genialsten ist, ein Meister der Erneuerung, das ist der Darm, der erneuert sich, die Zellen erneuern sich innerhalb von 4 bis 5 Tagen. Von 4 bis 5 Tagen. Pro Tag bilden sich 100 Gramm neue Zellen. Der Darm, sagt er, ist ein Meister der Selbstregeneration und die ist darauf gerichtet, genauso viel zu produzieren, wie wir brauchen. Also allein dieses Verständnis eben auch.
Aber wie macht der das?
Genau.
Ne? Das ist.
Aber wir gehen ja davon aus, auch der ist fix, immer eben. Ich habe meinen Körper irgendwann einmal bekommen und es ist immer dasselbe. Aber in Wirklichkeit diese Millionen und Milliarden Zellen, die sind schon längst ganz andere, haben nichts mehr zu tun mit denen, als ich noch 30 war.
Aber wie macht das unser Körper? Wie kriegt er das hin? Erwin Schrödinger, der hat einen Nobelpreis für Physik bekommen, österreichischer Physiker, der war der Erste, der sich gefragt hat, wie kriegt das unser Körper hin? Und die Ordnung, aus der er besteht, aufrecht zu erhalten. Und Schrödinger, das gab damals, da war das Genom noch nicht entdeckt. Die Doppelhelix, da wo sie jetzt alle immer von reden. Und er hat sich gedacht, da muss es sowas geben. Diese Erbanlagen, die werden weitergegeben. Und er hat sich vorgestellt, so als Physiker, wie kann man denn Erbanlagen weitergeben? Die Erbanlagen, damit der Körper weiß, wie er sich erneuern muss, hat er sich vorgestellt, die sind in sowas irgendwie eingebrannt. Und dann hat er sich gedacht, das Härteste, was er so kennt, das ist ein Diamant. Und dann wäre die Erbanlage in so einem Diamanten drin. So hat er sich das gedacht, ne? Und dann hat er sich gefragt, so ein Diamant, der hält 1000 Jahre? Vielleicht auch 2000 Jahre, aber der zerbröselt doch auch. Es gäbe doch überhaupt kein Leben mehr auf der Erde, wenn der Bauplan des Lebens so gespeichert wäre, wie der Physiker sich das denkt. Ja, wie geht denn das dann? Beständige Erneuerung auch dort. Wir haben die ganze Zeit dieses Scrabble-Spiel am Werk. In unserer DNA, in unserem Erbgut ist nicht 1:1 ein Bauplan drin. Weil wenn da ein Bauplan drin wäre, dann würde der nicht mehr funktionieren. Wir haben beständig Bedingungen, die dann so Muster schaffen. Da ist vielleicht ein Bauplan für so ein Pendel drin, aber das Pendeln, das ist dann chaotisch. Und das ist das komplexe Muster, aus dem sich der Darm immer wieder bildet. Diese Selbstregeneration ist Selbstorganisation. Menschliche Körper bilden sich durch Selbstorganisation. Und der Bauplan dazu, der ist sehr, sehr offen gestaltet. Ich denke, das ist nochmal dieser Punkt. Alles erneuert sich permanent, aber woher weiß es das? Das ist das Fließgleichgewicht, wie sich die Flamme bildet. Und dann bildet die sich. Und wenn ein bisschen Wind kommt, dann flackert die ein bisschen. Und wenn bei uns ein bisschen Wind kommt, dann flackern wir auch. Und dann verändern wir uns ein bisschen. Wir haben keine starren Baupläne, weil starre Baupläne scheitern. Wir sind sehr flexibel und anpassungsfähig.
Also wenn das schon beim Körper so ist, dann können wir ja auch davon ausgehen, dass wir geistig oder seelisch auch
andere,
jüngere, neuere sind als noch vor 20 oder 30 oder 40 Jahren. Fließgleichgewicht, ganz ein faszinierender Gedanke, der im Gegensatz steht auch zu diesem determinierten Starren, das einfach so bleibt, wie es immer war oder höchstens einfach nur abnimmt. Ja.
Genau.
Damit ganz herzlichen Dank für diesen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und ich freue mich, wenn Sie wiederkommen.